Heute ist Mittwoch, der 20. März 2024. Willkommen zur 71. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi, wie geht's?
Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Und wie immer vorweg die Einstiegsfrage. Wer bist du und was machst du?
Hi, ich bin Dozent, sprich Lecturer für europäische Studien in King's College London im European and International Studies Department. Ich habe zwar zwei Bereiche. Das erste ist Diasporas und Diaspora-Politik, die Diasporen Staaten um die EU herum mit EU-Staaten verbinden. Und das zweite und verbundene Thema ist EU-Grenzpolitik und wie die EU mit lauter Grenzkriege um sich herum umgeht und wie dieser Prozess auch eine staatliche Entwicklung in der EU beschleunigt.
Und wir wollen uns heute über Olaf Scholz unterhalten.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht nicht nur über Olaf Scholz, aber er ist ja Bundeskanzler, damit stellvertretend das Gesicht der Bundesregierung. Und ja, ich nenne ihn immer ganz liebevoll den Chaos-Olaf. Und der Hintergrund ist, dass wir beide, Alex, Scholzens Verhalten als eher problematisch ansehen, wenn es um die großen Krisen dieser Welt geht. Und da geht's zumindest mir, bei dir werden wir es gleich rausfinden, schon auch um so eine Art Reliability, so eine Art Strategie, so eine Art, hat man das Vertrauen, dass der Kanzler überhaupt was regeln kann? Weil im Grunde sagt er das ja immer, ne? Hab Vertrauen, dass ich das gut regle. Aber dann sieht man irgendwie nicht, wie er es denn regeln will und hat nach dem, was man liest, ja eigentlich immer den Eindruck, er ist ganz gut dabei, auf Situationen zu reagieren. Das macht er, das sieht man dann auch. Aber man hat nicht den Eindruck, dass da irgendwie ein größerer Gedanke dahinter steht, ne? Also so ein größerer Plan zur Behebung der Probleme. Stichwort Zeitenwende wäre ja so ein Ding. Was ist denn davon übrig geblieben? Wo sehen wir da, wie sich das weiterentwickelt? Also nur als offensichtliches Ding. Aber auch, wie lösen wir die Probleme in der Ukraine? Wo ist die Strategie für die Ukraine und so weiter und so fort? Teilst du diesen Eindruck?
Ja, ich teile es. Ich finde es auch schon bemerkenswert, dass Scholz es irgendwie hingekriegt hat, mich zum rabiaten, gaullistischen Pro-Macron-Anhänger zu machen. Ich meine, es gibt vieles, das man an Macron mit Skepsis füllen sollte und vieles. Und dazu werde ich auch kommen, wo gerade eine eher bundesdeutsche Sicht wirklich viele problematischere Aspekte der gaullistischen Tradition und wie Macron und die Menschen umher um diese gaullistische Tradition interpretieren, wenn es um die Konsolidierung der EU und eine Entwicklung der EU zu etwas mehr zu einem Staat, wie sie das weiterführen wollen. Aber mindestens, und das ist so, das sah man jetzt in den letzten paar Wochen, mindestens hat Macron ein Konzept. Und hier kommt man ja zu dieser Schwierigkeit in der deutschen Politik, wenn es um dieser Spruch Visionen geht. Es gibt ja den Spruch von Helmut Schmidt.
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Genau. Und in vielen Fällen und in den meisten Fällen würde ich auch fast den Helmut Schmidt zustimmen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Visionen und ein Konzept haben. Und das Interessante an Helmut Schmidt ist, er hat diesen Spruch losgelassen, hatte aber auch immer noch einen langfristigen strategischen Konzept für die Bundesrepublik und auch für ein vereintes Europa. Man konnte damit zustimmen oder nicht zustimmen, aber er hatte ein Konzept. Und der Unterschied zwischen einer Vision und einem Konzept, die Vision ist etwas, wo man diese Tendenzen manchmal bei Macron sieht, ist eine Idee, eine Zukunftsidee, eine Richtung, die oft nicht an den Boden der geopolitischen und ökonomischen Tatsachen angeheftet ist. Dass das einfach oft sich loslöst von vielen gründlichen Strukturfragen, von vielen geopolitischen Realitäten, von vielen ökonomischen Einschränkungen, die gerade die europäischen Staaten oder die EU als gemeinsames Projekt durchaus beeinflussen und durchaus beeinträchtigen würden, wenn es diese gaullistischen Visionen von Europa als Großmacht, als Pol, fast Gegenpol innerhalb des Westens, aber Gegenpol zur USA, als alternativen Pol zur USA innerhalb des Westens. Und ich glaube, Macron und die Menschen umherum wissen auf einer Ebene, dass das natürlich nicht besonders realistisch ist, kurzfristig die EU zu einem Gegenpol zur USA aufzubauen innerhalb des Westens, fließt diese Vision von de Gaulle immer noch in diesen Konzepten und Ideen hinein, in diese französischen Rhetorik, wenn es darum geht, zum Beispiel Truppen zur Ukraine zu entsenden oder wie die EU sich weiterentwickeln sollte im indopazifischen Raum, im pazifischen gegenüber China und anderen mächtigen Raum und so weiter und so fort. Der Unterschied ist, ein Konzept ist durchaus auch eine langfristige Strategie, wo man eine Idee hat, ein Ziel vor sich hat und versucht, alles darauf innerhalb einer Staatsstrategie aufzubauen, um diesen Konzept durchzuführen. Aber ein Konzept hat ein viel realistisches Erkenntnis über geopolitische und ökonomische Tatsachen. Ein Konzept fängt mit den Ressourcen an, die man hat, ne, als Staat oder als Staatenverbund oder Föderation, wie die EU sich langsam entwickelt, und versucht dann, diesen Verbindung zu schaffen zwischen die Ressourcen, die man hat, und die strategischen Ziele und Interessen, die man hat als Staat oder Staatenverbund. Und Scholz hat weder eine Vision noch ein Konzept. Und ich glaube, das ist das große Problem bei ihm. Das ist einer der Gründe, warum er, glaube ich, so wenig Vertrauen in der deutschen Bevölkerung, bundesdeutschen Bevölkerung, wie auch so wenig Vertrauen in der europäischen Bevölkerung. Obwohl er in manchen Fragen durchaus recht hat, womit recht hat, manches durchaus kompetent durchgeführt, aber er gibt weder den deutschen Wähler noch den gesamten EU, die EU-Bevölkerung, irgendeine Idee über, wo das alles hinlaufen soll. Alles ist reaktiv. Es kommt eine Krise und man reagiert von heute auf morgen. Man guckt immer nur noch auf morgen. Aber ein proaktives Konzept wie oder Vision, wie es Macron hat, oder Meloni oder Tusk, haben die auch.
Strategische Ziele auf alle Fälle, ne?
In manchen Sinnen passt das zum französischen Konzept, in manchen Sinnen nicht. Wo führt das alles hin? Wenn man zum Beispiel Scholz sich anhört über Ukraine, das ist alles sehr defensiv. Die Ukraine darf nicht verlieren. Ich glaube nicht, dass er auf diese Münzenich-Ebene vom Einfrieren geht.
Nee, das hat er auch verneint. Da hat er gesagt, das ist eine Diskussion, für die man sich schämen müsse, ja, in Deutschland. Da hat er jetzt nicht direkt Bezug auf Münzenich genommen, aber das war halt gerade die Diskussion. Ich glaube, da ist er nicht in dem Lager zu finden.
Ja, ich habe den ähnlichen Quote von Pistorius gehört, aber ich glaube, er fährt den Mürzenich nicht direkt an und lässt den Mürzenich Raum, wirklich oft Sachen zu sprechen, die durchaus die Strategie, wenn es eine, die deutsche Regierung eine Strategie hat für Europa, die das widerspricht, weil es geht viel um Parteimanagement. Was eben fehlt, ist ein proaktives, eine langfristige Zielführung. Okay, wir haben die Ukraine erfolgreich im Verteidigungskrieg dahingekriegt. Ukraine gewinnt vielleicht ein paar Territorien zurück in den nächsten 2 Jahren. Du kennst meine Sicht, ich denke, dass Saporizia und Cherson mittelfristig drin sind. Aber ich bin eher skeptisch um die ganzen 1991 Grenzen. Das ist so eine Debatte über, was ist eine realistische Zielführung in diesem Krieg so für Wiedereroberungen der Ukraine. Aber okay, sagen wir, die Ukraine überlebt und wird trotz die üblichen Bauernaufstände gegenüber einem neuen EU-Mitglied, die man hat innerhalb der Kern-EU-Länder, wird dann im Binnenmarkt integriert, wird eventuell auch Mitglied. Okay, das ist, sagen wir, für die Ukraine eine Strategie, die die Deutschen mehr oder minder akzeptiert haben. Das ist eine Strategie der osteuropäischen Staaten, die die Deutschen dann übernommen haben. Aber es ist interessant, dass die Franzosen das nicht nur auch, die Franzosen waren auch immer skeptisch. Skeptischer als die Deutschen gegenüber der EU-Erweiterung nach Osten. Aber jetzt, dass Macron gemerkt hat, zum Beispiel, dass dies jetzt unausweichlich ist, dass die Ukrainer mindestens im Binnenmarkt kommen und auch die Ukrainer zum Beispiel eine viel intensivere Beziehung haben, dass die Polen nicht mehr wegzudenken sind von der europäischen Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur als Kernstaat der EU. Und so, dass die Rumänen und anderen Staaten da auch eine zentrale Rolle spielen werden. Macron hat nicht nur das so akzeptiert, er hat das dann integriert in eine gaullistische Version für Europa als Gegenpol. Und jetzt läuft er durch ganz Osteuropa herum, spielt sich auf als größter Freund der Polen und größter Freund der Rumänen und der Balten mit einer sehr, sehr klaren Zielführung, diese französische Idee Europas, den Osteuropäer schmackhaft zu machen. Er hat eine schwierigere Beziehung mit den Italienern, aber ironischerweise ist diese italienische Version von Europa eigentlich viel eher gaullistisch, als die Italiener wirklich zugeben wollen, weil die meinen, es ist eine italienische Vision für Europa. Macron findet irgendwie diese Räume, diese gaullistische Version für Europa zu verkaufen. Und wo eigentlich eine deutsche, auf dem Boden der Tatsachen eher gegründete Stimme durchaus helfen würde. Kohl hat das oft gemacht gegenüber Mitterrand oder Adenauer gegenüber de Gaulle. Das fehlt, ne? Und eine Gegenstimme, das vielleicht in einen eher weniger konfrontativen Bahnen gegenüber den USA zu lenken und so weiter und so fort. Diese Stimme aus Berlin fehlt, um diese Entwicklung mitzugestalten, weil eben eine Figur wie Scholz weder Vision noch Konzept hat für die Zukunft Europas.
Man kann Scholz jetzt aber vielleicht nicht vorwerfen, dass er unabhängig davon der Ukraine zu wenig hilft, oder? Ich frage das deswegen, Alex, zur kurzen Erläuterung, weil ich glaube, man kann an der Stelle trennen, dass vielleicht die Hilfe seitens Deutschland für die Ukraine, auch wenn man sich da über die Wahl der Mittel vielleicht noch streitet, dass mehr Geld in Waffen und so weiter gehen sollte, dass die gar nicht so schlecht ist, wie es manchmal scheint. Aber gleichzeitig irgendwie seitens des Kanzlers dann auch ein Konzept dafür fehlt, wie man denn Deutschland einerseits in diesem Krieg kriegsfähig machen kann, also verteidigungsfähig in dem Fall, aber für die Zukunft und gleichzeitig aber auch die Ukraine kriegsfähig.
Für mich, das meinte ich ja vorhin, für mich zum Beispiel ist diese Debatte um die Taurus-Lenkflugkörper ist für mich zum Beispiel klassisches SPD-Parteienmanagement. Und ich denke, man kriegt das Gefühl, dass der Scholz zu den Menschen innerhalb der eigenen Partei, die das Ganze skeptisch sehen, vielleicht gesagt hat, wie er vorhin mit den Panzern gesagt hat, das war schon eher klarer, gesagt hat, ja, ich gebe diese ganzen Sachen in Ukraine, aber dieses System nicht, weil irgendwie besonders gefährlich und besonders große Weichheiten und besonders Eskalationsgefahr. Den Taurus, und er hat, ich glaube, er ist so stur wegen Taurus, nicht nur, weil weil ihr vielleicht eine eigene Meinung dazu habt, aber weil er, glaube ich, wahrscheinlich zu den eigenen Figuren wie Mützenich oder Ralf Stegner gesagt, das gebe ich denen nicht, da zeige ich gewissermaßen Stärke. Ich glaube, das wäre weniger problematisch und es wäre weniger leicht, ihm wegen dieses spezifischen Systemen anzugreifen, wenn er, wie gesagt, ein Konzept hätte für, wie sieht eine Friedensordnung nach diesem Krieg aus?
Ist es schon das? Oder ist es nicht eher, dass wir immer in diesem Krieg den Eindruck hatten, dass Olaf Scholz nie proaktiv gehandelt hat, sondern quasi immer hinterher gedackelt ist? Er ist erst zu Putin gedackelt. Dann haben wir über Monate diese unsägliche Debatte über die Leos gehabt, die wir ja dann geliefert haben, ne, die Panzer. Auch generell die Waffenlieferung, da hat sich die Bundesregierung am Anfang ganz schwer getan und ist erst dann später in die Pötte gekommen und hat sich immer damit auch ausgeredet, ja, wir müssen ja erst klären, ob überhaupt irgendwas geht, statt zu sagen, wir liefern jetzt alles, was geht, weil es herrscht Krieg. Ne, also man hat ja auch so ein regelmäßiges Sehen von Olaf Scholz gehabt, das ihn eigentlich immer in der Defensive gezeigt hat und immer am Zögern und immer am Bedenken haben und nie im Sinne eines Krieges, den wir gewinnen wollen.
Aber ich glaube, er war aber in diese Position weniger exponiert 2022 bis Mitte 2023, wobei man durchaus dasselbe für den Franzosen sagen konnte. Oder den Italienern oder auch ein paar der osteuropäischen Staaten, die nicht ganz aus der Deckung sich gewagt haben. Was aber sich jetzt verändert, sieht man gerade, das ist sehr Macron, ne? Wild von 180 Grad Drehung, gemerkt, jetzt geht's nicht mehr und bang. Und dann voll in die Platte, aber auch durchaus mit einer Strategie, dann dadurch diese französische Vision schmackhaft zu machen für Staaten, die da eher vielleicht skeptisch gegenüber waren davor. Und der Grund, warum Scholz exponiert ist, er ist defensiv, er ist reaktiv, da war er nicht untypisch für viele der EU-Staaten. Was aber ihm jetzt exponiert ist, er scheint unfähig zu sein, sich aus diesem Modus rauszuholen. Ne, du hast völlig recht. Einer der großen Probleme für Scholz mit jeder Krise in den letzten zwei, drei Jahren ist, dass er auch bei den internen Koalitionskrisen, er pocht immer wieder auf die Kanzlerbefugnisse, aber am Ende scheint er auch immer nur reaktiv zu handeln, wenn es die Koalitionsparteien sich intern zu offen, über auch ganz anderen Fragen. Und ich weiß nicht, ob das eher ein psychologisches Verhalten ist. Ich denke, zum Teil hat das womöglich mit seinem Charakter. Ein Kollege von mir hat das sehr, sehr gut gesagt, dass oft, das sah man mit Gordon Brown zum Beispiel in den späten Nullerjahren, dass oft sehr gute Finanzminister wirklich nicht dazu fähig sind, Kanzler oder Prime Minister oder Präsidenten zu werden. Und der Grund darum ist, dass man als Finanzminister viel Zeit hat zum Planen. Nun, man hat sehr viel Macht und Gestaltungsmacht, aber man kann sich die Streitpunkte und die Konflikte auswählen. Lindner ist auch nicht das da, nicht mal dazu
kommen. Hab ich habe gerade gelacht, weil das war mein erster Gedanke.
Ja, genau. Ja, ne? Es gibt auch schlechte Finanzminister, ne? Das haben wir auch historisch gesehen, ne? Aber eine Figur wie Weigel, Theo Weigel oder Olaf Scholz oder Per Steinbrück, das sind zwar sehr gute oder mindestens kompetente Finanzminister, aber die haben eben nicht diese Fähigkeit, in Gang umzuschalten. Ein Kanzler kriegt dauernd Probleme, auf der er oder sie nicht geplant sind, vorbereitet. Sie müssen oft sehr schnell improvisieren. Aber die brauchen auch durchaus eine langfristige Plattform, ein langfristiges Konzept, nicht eine Vision, aber ein Konzept, was die Interessen sind, was die Zielsetzungen sind. Ein sehr fähiger Regierungschef kann damit auch neue Probleme judomäßig fast, um diesen putinschen Metapher zu benutzen, umbiegen und dann ins Gegenangriff zu gehen, oder auch eine Fußballmetapher. Und Scholz scheint immer noch auf diesen Finanzministermodus des langfristigen Planens, des Zögerns, des Nachdenkens. Er glaubt immer, dass er Zeit hat. Und wenn wir jetzt wirklich in den letzten 8 Monaten ist die EU langsam, ich glaube, dass diese Erkenntnis fing eigentlich interessant, dass er fing eher in der Kommission an, ist jetzt in Paris, war sowieso in Polen zu finden, dass die EU jetzt eine Kriegspartei faktisch ist.
Ja, die von der Leyen hatte das als erste begriffen, hatte ich so den Eindruck von den Großkopferten da, ne?
Es hat viele Nachteile, aber deswegen ist ja auch gut in der richtigen Stellung, in der richtigen Position, weil sie immer von dem Gesamtinteresse Europas gedacht hat. Und in diesem Konzept, ich meine, wenn man das sieht, greifen die Russen nicht nur die Ukraine an, sie greifen die Grundlagen der europäischen Integration an. Trump ist da auch in Gefahr für die Grundlagen der europäischen Integration. Und damit sind die Europäer unter Druck, sich relativ schnell jetzt Konzepte auszubauen, um eher militärisch agieren zu können, um sich verteidigen zu können und ihren unmittelbare Umgebung zu stabilisieren und absichern zu können. Die Frage ist, wie kriegt man das hin, ohne in alte neokoloniale Reflexe zu fallen, im Süden, im Mittelmeer oder in Afrika, aber das ist vielleicht für einen anderen Podcast. In dieser Hinsicht, glaube ich, ist von der Leyen, Meloni interessanterweise auch, die Italiener sind natürlich exponiert nach Süden und die Polen sowieso, die Rumänen sowieso, die Finnen sowieso und natürlich auch jetzt auch die Franzosen haben gemerkt, die ganze Struktur jetzt direkt angekommen angegriffen wird von den Russen und wir befinden uns jetzt in einem Krieg. Und wir sind zwar nicht direkt die Kriegspartei, aber wir sind Teil dieses Krieges. Und ich glaube, Olaf Scholz bewegt sich immer noch auf diesen Duktus, dass man sich das auf Distanz halten lassen kann, obwohl der Krieg schon hier ist. Und das ist eben jetzt die Frage. Es gibt viele unsägliche Vergleiche an Chamberlain. Und Chamberlain ist eine interessante Figur, weil ohne Chamberlain wären die Briten viel weniger vorbereitet gewesen auf den Zweiten Weltkrieg. Er hat viel Gutes gemacht in dieser Vorbereitungsphase. Aber er hat immer geglaubt, dass er Zeit hat. Ne? Und er hat immer geglaubt, dass es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, die Deutschen auf Distanz zu halten, das irgendwie alles einzudämmen. Und ich will Scholz ist nicht Chamberlain, weil er macht keine Appeasement-Politik. Chamberlain war am Ende kein Appeaser. Er hat am Ende den Krieg erklärt.
Also ganz kurz vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, Alex, Peace for our time. Ne? Das war das, was Chamberlain gesagt hat. Und das steht ja durchaus für etwas, was man auch Merkel unter anderem auch vorgeworfen hat.
Genau.
Was man durchaus auch als politische Haltung betrachten kann.
Aber Chamberlain hat auch die britische Wirtschaft und die britische Armee auf Kriegswirtschaft umgestellt. Zu demselben Zeitpunkt. Das ist, was oft vergessen wird. Und das Interessante an Scholz ist, ich glaube, da ist vielleicht so, nicht Chamberlain diese Mythenfigur, dass immer als Appeaser und Schwächling abgetan wird, aber Chamberlain diese komplexe Figur, die der große Fehler gemacht hat, aber durchaus erkannt hat, dass etwas gemacht werden muss. Er war einfach nicht schnell genug, ne? Und nicht entschieden genug. Aber er hat schon gemerkt, dass sich Sachen geändert hat. Der echte Chamberlain, der real existierende Chamberlain, wie es in diesen ersten Kriegsjahren zu sehen war, da kann man durchaus einen Vergleich an Scholz machen. Jemand, der gemerkt hat, dass wir in einem Konflikt stehen mit den Russen, aber immer noch nach Auswege sucht, um auf die Hoffnung, dass irgendetwas mal auftaucht, um das Ganze deeskalieren zu können. Und immer sehr, sehr reaktiv. Am Ende handelt Scholz. Das darf man auch sagen. Wenn es wirklich unausweichlich ist, handelt er. Er ist nicht völlig, er ist kein Appeasement-Politiker in der Hinsicht. Aber er scheint immer die Hoffnung zu hegen, dass man irgendwie sich rausfinden kann, dass sich alles wieder zurück zu circa 2013 zurückentwickeln kann. Er wurde auch von den deutschen Wählern als sozialdemokratischer Merkel gewählt. Das war auch Teil seines Appeals. Die Deutschen wollten anscheinend eine sichere Figur, circa 2021.
Nun ist Scholz aber alles als sicher, ne? Also wenn man sich anguckt, wie Scholz so agiert, dann ist es ja, also aus meiner Perspektive, eher gelebte Unsicherheit. Bei Merkel hatte man immer ein Grundgefühl und dieses Grundgefühl war, sie ist unbestechlich. Und dieses Grundgefühl, das haben wir ja aufgrund dieser ganzen Cum-Ex-Geschichten bei Scholz ohnehin nicht. Und jetzt kommt halt hinzu, dass er ohne eine klare Linie aufzuzeigen, mit so vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert ist, dass man eigentlich immer nur den Eindruck hat, nichts bewältigt er richtig und nichts hat er irgendwie im Griff. Und er ist noch nicht mal in der Lage, seine eigene Koalition, die er geschmiedet hat, die Ampel, in irgendeiner Form und Weise zu führen. Ich glaube, das ist halt so dieses Grundgefühl, was man bei Scholz hat. Das ist das ist der sehr starke Unterschied zu Merkel. Bei Merkel hat man immer das Gefühl, selbst wenn sie es nicht kann oder selbst wenn sie es nicht steuern kann, sie kann es austarieren, ne? In eine ruhige Ecke drücken. Bei ihm sehe ich das null.
Angela Merkel würde nie mit dem Fluch des Finanzministerdaseins leben, ne? Die war immer Parteiführerin. Die war immer in der Lage, wo man schnell entscheiden muss, schnell improvisieren muss. Sie war Oppositionsführerin. Sie wurde dann Bundeskanzlerin. Und sie war immer in
Umweltministerin und das war jetzt auch nicht so. Ne?
Nee, aber ich meine, ihre Karriere ist aufgebaut auf eine Risikofreude. Wir vergessen, dass sie eigentlich auch, was oft jetzt vergessen wird eigentlich, ist, dass sie gerade in den ersten Jahren in der Kanzlerschaft eigentlich ziemlich risikofreudig war. Dass diese ersten 4-5 Jahre in der Kanzlerschaft eigentlich auch, ich wage zu sagen, die Phase 2005 bis 2009 ist eine Reformkanzlerschaft. Da sind viele Reformen eigentlich unter ihr durchgedrückt worden.
Ein kleiner Widerspruch, wenn wir jetzt schon so tief reingehen. Ihr erster Wahlkampf, der war extrem, also viele würden sagen neoliberal,
ja, ja.
Aber im Grunde dadurch ja auch reformfreudig, auch wenn man damit vielleicht nicht übereinstimmt, was sie machen wollte. Und da hat sie ja so eine herbe Niederlage kassiert im Grunde. Ne? Zur Erinnerung, Schröder hätte fast noch gewonnen. Und der lag ganz schön weit hinten da am Anfang.
Da gab es diesen Professor, ne?
Genau, der Professor aus Heidelberg. Damit hat er sie genau. Dann so vor sich hergetrieben. Und seitdem ist sie ja in vielem, was sie tat, da hat sie ihre Strategie dann dahin geändert, dass alles, was sie verändern wollte, hat sie immer mit einem Ereignis verknüpft. Ja, wir hatten Fukushima, zack, waren die Atomkraftwerke weg. Ja, wir hatten den Gutenberg, der wurde genutzt, um die Bundeswehr einzustampfen. Ne? Und so kannst du die ganze Kanzlerschaft durchgehen und alle großen Änderungen sind mit einem externen Ereignis verknüpft.
Der Ursprungsereignis der ersten großen Koalition den Koalitionsvereinbarungen von 2005 sieht, die ersten zwei der Jahren ist schon vieles getan worden. Und dann gebe ich dir zu, nachdem das alles abgetan wurde, und das ist eigentlich auch ein Problem mit Scholz. Ich meine, ich habe, wie gesagt, immer grüne Sympathien und mir tun die Grünen auch leid, weil alle sagen jetzt, die Grünen kriegen nichts hin. In den ersten 18 Monaten ist in vielen Sachen in dieser Koalitionsvereinbarungen durchaus grün angehaucht gewesen, durchaus schon erfolgreich gewesen, aber man wird nicht wegen den ersten 18 Monaten gewählt. Ne? Man muss immer noch etwas liefern, ein oder zwei Jahre vor der Wahl. Und es ist jetzt ganz, ganz klar, dass eigentlich, um eine Koalition aufrechtzuerhalten, müssen neue Ideen, neue Konzepte verhandelt werden, um auch etwas zu haben, dass jeder Koalitionspartei etwas hat, in der Hand hat in den letzten Jahr vor der Wahl. Und dazu ist Scholz unfähig. Er ist unfähig, einfach diese Kanzlerkompetenz so hinzukriegen, dass er auch jederzeit Teilen der Koalition glücklich ist, weil dann natürlich muss man dann ziemlich knallhart mit jedem Koalitionspartner umgehen und sagen, ihr kriegt das, ihr kriegt das, ihr kriegt das, aber das kriegt ihr nicht, das kriegt ihr nicht, das kriegt ihr nicht. Sehr finanzministermäßig. Ne? Man hat die Koalitionsvereinbarungen verhandelt, alles abgetickt und dann gab es nichts mehr. Da gab es keine Energie mehr und dann sind sie von diesen ganzen Krisen überwältigt worden. Und wie gesagt, ja, Habeck ist eine problematische Figur. Ich habe manchmal, aber er könnte durchaus Kanzler machen. Merz ist eine sehr problematische Figur, aber ich denke, er würde mehr Gestaltungskraft zeigen. Wüst und Günther auf der CDU-Seite sowieso. Meine private Theorie ist, dass die Saskia Esken eine bessere Kanzlerin machen würde als der Scholz. Weil die auch ein Konzept hat. Es ist nicht notwendig, ein Konzept.
Ja, die hat ein Ziel, ne? Also die hat ein Ziel, die hat einen Glauben, den man halt dann vielleicht nicht mag, aber sie verfolgt halt das, woran sie glaubt.
Die ist auch sehr pro-ukrainisch.
Weiß man nicht, woran er glaubt, ne? Das ist ja.
Ja, und die ist auch sehr pro-ukrainisch. Sie versteht es, diese Unterstützung für die Ukraine auch sozialdemokratisch zu erklären. Weil sie auch durchaus verankert ist in den Traditionen der Partei auf eine ganz andere Ebene. Und diese Koalition würde eigentlich zum Teil wirklich, ist nicht Scholzes Koalition, das ist diese Koalition wird eingefädelt zum Teil von Esken und von der SPD-Seite. Und wie gesagt, es gibt andere Figuren. Pistorius bin ich mir weniger sicher, aber ob er Parteimanagement kann, aber er ist ziemlich knallharter Typ aus der Niedersachsen-Tradition. Es gibt einfach andere Leute, die auch SPD besser machen könnten als der Scholz. Und es geht immer wieder zurück zu dieser wirklich von meinem Kollegen Dave Dalton. Finance Ministers don't make good Heads of Government. Und Scholz ist ein sehr guter Finanzminister gewesen, aber er hat nicht diese Fähigkeit zu improvisieren. Merkel hatte, wie du gesagt hast, auch diese Fähigkeit zur 180-Grad-Drehung. Ne, das man wirklich braucht, das Macron gezeigt hat. Und bei Scholz ist es langsam, zögerlich. Ich denke, Habeck wäre auch dazu fähig. Oder Esken oder Merz. Die haben alle diese political skills, diese politische skills, politisches Können, diese politische Technik drauf. Und Scholz eben weniger. Und er ist der falsche Mann zum falschen Ort, zum falschen Zeit.
Aber was machen wir denn jetzt? Also den Scholz werden wir ja jetzt nicht mehr los. Und wir können eigentlich auch im Grunde nicht erwarten, dass der Scholz jetzt anfängt, Visionen oder gar Pläne zu entwickeln. Oder Pläne hat er vielleicht sogar, aber jedenfalls keine kommunizierten. Und ich würde ihm sogar noch zugute halten, dass die Sache, um die es jetzt geht, dass er da sogar an denen arbeitet. Und man sieht das so ein bisschen jetzt an seinen letzten Reden, dass er dann doch schon klarer wird in Sachen Ukraine. Also da würde ich ihm sogar noch unterstellen, gab es auch einen innerlichen Entwicklungsprozess. Aber das ändert ja alles nichts daran, dass er eigentlich nie eine Figur wird in Deutschland. Und da reden wir ja jetzt halt noch über einen längeren Zeitraum, den er da bleiben wird, der uns nicht in diese Gestaltungsphase reinbringen wird. Und das ist aber doch eigentlich in allem, da reden wir jetzt nicht nur über die Ukraine, in allem, was wir gerade so vor uns haben, ist genau das gefragt.
Wie gesagt, das ist für mich höchst problematisch. Ich meine, das ist jetzt meine eigene theoretische wie auch persönliche Meinung, dass die EU wird nie ein konsolidierter Staat wie die USA sein. Aber es wird viel konsolidierter sein, als es jetzt ist. Und das ist jetzt ein Schlüsselmoment. Wir haben das gesehen bei der Eurozonenkrise. Da spielten die Deutschen eine zentrale Rolle, die Italiener auf eine interessante Weise, Art und Weise, die Niederländer sowieso, die Griechen als Gegenpart, ne? Es gab Leute, weißt, die Stimme, die fehlte, fand es faszinierenderweise oft, war François Hollande, der damalige Präsident. Und das war ein Interesse, ich glaube auch ein Grund, warum er verloren hat.
Der Olaf Scholz von Frankreich. Mhm.
Genau, nee, das ist kein schlechter Vergleich. Und kein Wunder, dass sie dann Macron gewählt haben. Das war gerade eine Krise, wo eine sehr starke französische Stimme, die durchaus auch deutsche Linie ist, wie die Italiener waren ganz komischerweise durchaus auch deutsche Linie oft. Das ist auch interessant zu sehen, ist, wenn man das. Deswegen haben sie auch so viel gekriegt und so viele Sondergesetze für sich abkämpfen können, was die Griechen nie gekriegt haben.
Alex, lass mich nochmal ein anderes Ding aufmachen, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht nochmal zumindest erklärend. Wenn ich so auf den Scholz drauf gucke, der ist, seit er im Amt ist, vor allem immer im Abwehrkampf gegen die Öffentlichkeit. Der ist nie in der Situation, für sich selber reingerutscht, wo er gesagt hat, ich will jetzt dies und das erreichen. Sondern der hat immer nur, ihr seid doof, ihr habt keine Ahnung von Panzern, ihr, was ihr da erzählt und die ganzen scheiß Wissenschaftler da, die gehen mir alle auf den Sack und dann da die im Internet, die Deppen und, ne? Also, das war ja teilweise auch eine Sprache, die seitens des Kanzlers sehr vergiftet war.
Das ist für mich der Kontrast zur Eurozonenkrise.
Ja, aber ne, ich frage mich jetzt halt, was wir jetzt daraus lernen können. Aber wir müssen jetzt mal den Schritt weiterkommen. Also der Scholz ist nicht unser Freund, haben wir jetzt festgestellt. Aber wie gehen wir denn jetzt da die nächsten anderthalb Jahre damit um? Ist es jetzt, dass Macron zusammen mit Meloni und Friedrich Merz jetzt das Ding wuppt? Oder wird es dazu führen, dass Scholz oder die FDP, je nachdem wer gerade Lust hat, dann wieder alles in Europa blockiert?
Ich wollte nur die Eurozonenkrise als positives Beispiel, schlecht gesagt. Aber in der Eurozonenkrise gab es, ich war mit Schäuble nicht deiner Meinung. Aber Schäuble hat sehr klar auch zum deutschen Publikum und auch zum europäischen Publikum, wie auch Merkel, die Stimmen, die fehlten, waren die Franzosen und die SPD. Das war auch sehr sichtbar. Aber es gab, Tsipras hat das auch von seiner Seite gemacht. Es gab unterschiedliche Stimmen, die sehr klar Konzepte gesagt haben und versucht zur europäischen wie auch deutschen, beziehungsweise französischen, italienischen und so weiter, Publikum zu erklären, warum das im gemeinsamen europäischen Interesse ist und warum das im Interesse jedes europäischen Bürgers, beziehungsweise deutschen, französischen, griechischen und so weiter Bürgers ist. Da gab es Menschen auf der höchsten Ebene der deutschen politischen Führung. Man musste nicht mit denen immer einer Meinung sein, aber man wusste, wofür sie standen. Und sie haben versucht, ihre Argumente als Vision für die Zukunft Europas auf ein Konzept verankert ist, zu vermitteln. Macron macht das jetzt gerade. Tusk macht das jetzt gerade. Meloni mit ihrem Plan für Afrika und ihren ganzen Mittelmeerkonzepte, dass die Italiener jetzt wieder echt hochkochen, macht das, wenn es Richtung Süden geht. Das ist eher sekundär, wenn es um Osteuropa geht. Und so weiter und so fort. Es gibt lauter Leute innerhalb der höchsten Ebene, Ursula von der Leyen sowieso. Schalmischier kann man vergessen. Ursula von der Leyen sowieso. Die das schon tun. Man kann gerade diese gaullistische Konzepte, und dieses gaullistische Konzept, das Interessante ist, die Polen sind immer so auf Abwehrhandlung gegenüber den Franzosen, da ist oft geknistert. Aber wenn auch diese polnische bzw. italienische Vision für Europa sieht, da passt vieles in diesen französischen Modell hinein, dass man auch gerade als jemand, der in Deutschland sozialisiert, im Land des Grundgesetzes, problematisch finden kann, wenn es um Menschenrechte geht, um demokratische Mitverantwortung und was für Allianzen man abführt über Beziehungen mit Russland und so weiter. Nur, dazu braucht man durchaus irgendjemand in Berlin, die sagt, okay, ich bin mit euch dabei, wir müssen etwas Neues gestalten, da gibt es eine lange Reise. Es geht nicht nur um defensiv, was wir Ukraine machen, aber wenn wir jetzt diese militärische Macht aufbauen, was wollen wir dazu, wozu gibt es das langfristig? Was wollen wir damit tun? Was ist unsere Rolle als Europäer in der Welt? Und so weiter und so fort. Was ist die Rolle, die EU spielen sollte? Fragen der Sicherheit und der militärischen Abwehr und so weiter und so fort. Und es fehlt diese Stimme auch Scholz. Was ich sehe, was passieren wird, ist, wenn Scholz wirklich da nicht wirklich eine Persönlichkeitstransplantation hat oder irgend sowas ähnliches ist, diese Zukunft von Europa wird dann zwischen Rom, Warschau und Paris abgehandelt. Und irgendjemand in Berlin, und da ist auch meine Kritik gegenüber die Leute, die immer über europäische strategische Autonomie in Deutschland wie Röttgen oder sowas sprechen, das ist auch ein Problem. Die sind immer dafür, wir als Europäer müssen mehr machen. Okay, aber in welchem Konzept? Was ist der langfristige Zielsetzung? Ja, wir müssen mehr machen, aber was wollen wir dann mit dieser Macht tun? Wieso wollen wir unsere Beziehungen mit der USA neu gestalten? Was ist überhaupt unsere Zielsetzung mit Russland? Was für ein Russland möchten wir denn haben? Und so weiter. Das fehlt eben, und da ist gerade weil, und ich bin nicht dann super Optimist bei der Bundesrepublik, natürlich, die Bundesrepublik Regionen haben viele sehr zynische und so weiter Sachen gemacht, aber es gibt eine Verankerung im Grundgesetz, dass da vielleicht, wenn es um Fragen der Menschenrechte und Fragen der Demokratisierung durchaus ein positiver Impuls in diesen ganzen Prozess haben wird, und das fehlt eben. Ich habe eine Vision. Meine ideale Vision ist, dass, wie gesagt, wir haben ein realistisches, auf den Boden der geopolitischen, ökonomischen Tatsachen aufgebautes gemeinsames Konzept, die zwischen Frankreich, Franzosen, jeder EU-Staat muss darin beteiligt werden. Und irgendwie müssen die Briten irgendwann mal auch eingebunden werden, aber das erst nachdem Labour in der Macht ist. Und die Europäer müssen damit ein langfristiges Konzept aufbauen, zu sagen, okay, wir haben jetzt reaktiv uns militarisiert, das tun wir, haben uns reaktiv die Ukraine unterstützt und irgendwie binden wir sie in den Binnenmarkt rein oder auch vielleicht aus vollen Mitgliedern. Aber langfristig, was wollen wir mit dieser Macht tun? Was ist die Grundordnung? Was ist der langfristige Ziel, die wir haben wollen für diesen europäischen Staatenverband oder Föderation oder was auch immer, das wir die EU nennen, also, weil es schon ein bisschen staatlicher werden wird. Was sind unsere langsamen Zielsetzungen, wenn es um Beziehungen mit den Staaten in unserer Nachbarschaft geht? Wen wollen wir integrieren? Wie wollen wir sie integrieren und mindestens ein Integrationsangebot machen? Da bin ich natürlich viel expansiver als die meisten Leute, aber das ist auch eine Debatte. Und wie wollen wir, wenn wir durchaus mehr Macht haben als Machtpol, wie wollen wir unsere Beziehungen mit da USA oder China und diesen ganzen anderen Machtpolen langfristig neu ordnen. Da werden aber besonders Berlin, Rom, Paris, Warschau. Das wären die vier Hauptstädte und dann in Verhandlungen mit London. Und natürlich gibt es lauter andere, Madrid und so weiter und so fort. Die werden alle da eine Rolle spielen. Und da bin ich zu optimistisch, aber ich würde gerade denken, dass gerade eine sozialdemokratische Regierung oder grün geführte Regierung oder eine eher liberal christdemokratische Regierung, eingestellte christdemokratische Regierung, da durchaus ein bisschen mehr auf Fragen der Menschenrechte achten würden, auf Fragen der Demokratisierung, auf Fragen einer liberale oder auf Frage einer auf Menschenrechte fundierte europäische Gesellschaftsordnung, dass man nicht diese ganzen dubiosen italienischen, sagen wir klassisch, Deals mit lauter fragwürdigen Figuren in Libyen oder französischen Deals mit Fragen im Sahel machen, dass man vielleicht da etwas anders macht und auch gerade aus der Tradition der sozialdemokratischen Ostpolitik irgendwie schon eine Vision und Konzept für Russland entwickeln. Die Russen nicht nach so dieser osteuropäischen, das sind alles Tataren und das, wenn es Russland gibt oder russische Staaten oder was auch immer, zum Osten von uns wird es immer etwas geben und dazu müssen wir auch eine langfristige Beziehung aufbauen. Das könnte auch Berlin hinkriegen. Ne, aber wenn die deutsche Stimme nicht da ist, werden viele von diesen Konzepten nicht reinfließen.
Ja. Ist es denn tatsächlich so, Anschlussfrage dazu, dass es, wenn wir über Völkerrecht reden und Menschenrechte, dass du da siehst, dass es Berlin bräuchte? Weil, Klammer auf, würde ich erläutern zu der Frage gleich dazu sagen, ich den Eindruck habe, dass man sich gerade in Deutschland und das schon unter der Regierung Merkel dazu entschlossen hat, die Menschenrechte in der eigenen Außenpolitik, aber auch Innenpolitik nach der Regierung Merkel nicht mehr als so hoch einzustufen.
Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist meine idealistische Vision. Du hast völlig recht, das ist eine gewisse, gerade auch diese sehr widersprüchliche Reaktion zur Flüchtlingskrise, Migrationskrise von 2015, ich glaube, das ist ja auch ein Schlüsseldatum. Oder auch diese Schocks. Die Militarisierung der EU ist auch ein Rechtsruck. Ich denke, die Militarisierung der EU ist unausweichlich, aber das wird natürlich Impulse, die vielleicht auf nationalstaatlicher Ebene, auf europäischer Ebene hochpushen, die durchaus auch rechtsradikale Tendenzen haben werden, einen aggressiven, ich nenne das Warhammer-Nationalismus, eine Warhammer-Modell für Europa. Mein Modell für Europa ist eine Star Trek-Vision für Europa, sagen wir so. Und ich bin aber auf der anderen Seite, ich komme aus der deutschen grünen Tradition.
Linksgrün versifft.
Ja, linksgrün versifft, aber ein grüner Falke. Die Grünen können auch, aber Leute vergessen immer, die Grünen können auch zuhauen.
Ich will mal an der Stelle, Alex, gib mir eine kurze Minute. Ich will an der Stelle auslandsbericht.de erwähnen. Das ist der Newsletter, der zur Foreign Times gehört, der aktuell allerdings kostenpflichtig ist. Man kann sich zwar anmelden, aber dann kriegt man immer nur die Hälfte der Sache. Also Rest muss man, wenn man jetzt fertig lesen will, bezahlen. Und da habe ich nach unserem letzten Podcast im November letzten Jahres, da haben wir ja angefangen, mal darüber nachzudenken, wie das mit der Ukraine so weitergehen könnte, in welcher Phase wir uns gerade befinden, auch in der Wahrnehmung, des medialen Wahrnehmung des Ganzen, zwei Sachen geschrieben, die da so ein bisschen drauf hinauslaufen, weil das etwas ist, wo du gerade, wo wir jetzt zweimal schon drüber gesprochen haben, über diesen Militarismus, dem wir ja ausgesetzt sind. Das ist auch ein großes Bedenken, was Soziologen haben, ist mir aufgefallen. Und die neigen dann immer dazu, gleich den ganzen Krieg als Militarismus zu deuten, vor dem man sich wehren muss und deswegen eigentlich im Grunde auch gar nicht mehr der Ukraine helfen sollte. Ja, dann sollen die halt verlieren, Hauptsache wir werden nicht militärisch. Ich glaube halt, dass es wirklich eine Führungspersönlichkeit jetzt bräuchte, die erklärt, wir müssen aufrüsten, wir müssen die Ukraine unterstützen und wir müssen darauf achten, dass wir insbesondere jetzt, wenn wir das tun, Werte, also Werte im Sinne von Menschenrechten, humanistisches Denken, in den Mittelpunkt zu stellen, weil uns klar ist, wir werden vielleicht, wenn wir angegriffen werden, Krieg führen. Wir unterstützen einen Krieg, die Verteidigung der Ukraine. Aber wir wollen eben nicht in den Militarismus reinrutschen, sondern wir wollen uns nur verteidigen können. Und ich glaube, das ist eine ganz klassische Leadership-Aufgabe und die würde ja natürlich dem Kanzler zufallen.
Ja, und das ist das Frustrierende. Ich meine, wenn man den Kalten Krieg sich anschaut, der Willy Brandt war kein verteidigungspolitischer Weichling. Weder Helmut Schmidt noch Willy Brandt noch den oder Wehner waren in dieser, das ist diese mit Mythen versiffte Idee der Ostpolitik der 90er und Nullerjahren. Aber Brandt wusste auch, dass er auch seine Position der Stärke mit der DDR verhandeln wollte und mit Moskau verhandeln wollte, als Teil einer westlichen Allianz und auch mit einer eigenen sehr starken Bundeswehr. BND ist eine andere Frage, das wurde natürlich von der Stasi durchlöchert. Aber wie gesagt, es war diese Idee, dass man nicht erst Westbindung, dann Ostpolitik. Erst Wiederbewaffnung, dann über Frieden sprechen. Das ist, was mich so frustriert, wenn man Olaf Scholz, gerade ein sozialdemokratischer Kanzler, vielleicht mehr als die Grünen, gerade ein sozialdemokratischer Kanzler sollte eben aus diesen unterschiedlichen Traditionen diesen Konzept aufbauen zu können. Ja, Europa muss sich in der Welt bewahren und verteidigen können, sich womöglich auch in der eigenen Region absichern, ohne in alten neokolonialen Reflexe einzufallen, sprich französische und italienische Tendenzen, wenn es um diese Konzepte für die Zukunft eines gemeinsamen Europas geht. Das ist alles sehr wichtig, aber es geht auch darum, auch ein Angebot zu machen an diesen Gesellschaften, zu sagen, wenn wir nicht mehr in diesen Clinch sind, militärisch gegen die Russen oder auch eine andere Gesellschaft der europäischen Grenzen. Hier, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, wenn ihr einen gewissen Rule set, gewisse Regeln verfolgt und gewisse Grenzen einhält. Das würde natürlich die Ukraine und Polen ein bisschen verärgern, aber ich glaube, die könnten auch auf dem Team gebracht werden, wenn es ein bisschen Führung gezeigt werden könnte. Das ist alles machbar. Aber gerade eben diese sozialdemokratische, diese Mitte-Linke, diese Grüne, ich meine, die Grünen sind dazu fähig, diese Vision auszuführen, aber die werden nie den Kanzler stellen.
Ja, und man muss aber auch festhalten, dass nun gerade die Grünen in der letzten Zeit dann doch damit aufgefallen sind, dass wenn es dann um wirklich knallhartes Handeln geht, sie zwar in der Lage sind, knallhart zu handeln, dann aber doch gerne dazu neigen, Menschenrecht und Völkerrecht nicht mehr als so ganz wichtig zu empfinden. Und da habe ich gegenüber den Grünen dann gerade aktuell dann doch ein sehr starkes Problem. Weil man sich dann eben doch von diesem Militarismus dann irgendwo auch treiben lässt.
Es gibt diese Tradition, es ist jetzt eine Tradition bei der Grünen Partei, des Grünen Falken. Da tendiere ich ja auch. Und ja, natürlich ist das die Gefahr, ich bin Toni Hofreiter, ganz ehrlich, finde ich schon sehr sympathisch, aber das sieht man auch irgendwie, dass man sehr, sehr schnell sich in diesen Falkenliberalismus einpeitscht, weil es auch zum Teil auch nötig ist, aber ohne eine langfristige Idee zu haben, was ist der Endstadium dabei? Wie kommen wir wieder aus dieser Dynamik heraus? Und das ist gerade, wo ich glaube, ja, okay, eine sozialdemokratische Stimme wie Saskia Esken oder wer auch immer könnte auch sagen, wir brauchen auch einen Plan für Russland.
Aber die haben irgendwie alle keinen Platz, diese Stimmen, aktuell.
Bei Scholz wirkt das alles ab. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Stimmen, die interessant sind innerhalb der SPD, aber die wollen natürlich ihren Kanzler nicht sabotieren. Und die wollen nicht wie Michael Roth irgendwie Freelance spielen. Ne?
Ja gut, Roth ist ja mittlerweile zum Glück weitestgehend isoliert, aber ja, naja, lassen wir das. Lassen wir mal den Michael da raus.
Der ist ein guter, aber wie gesagt, diese Reinsteigerung kann ja auch eine gefährliche Dynamik sein.
Ja, genau. Je nachdem, auf welchem Konflikt man guckt, ist der halt ganz gut oder eben hochproblematisch. Und das ist ja das, was eigentlich gute Politik ausmachen würde, nicht bei jedem Konflikt das gleiche Verhaltensmuster an den Tag zu legen, sondern eben Einzelentscheidungen treffen zu können. Und das ist ja genau das, was wir ja im Grunde mit dem Überbegriff Militarismus ja diskutieren, ne? Diese Fähigkeit.
Es kommt zurück zu den berühmten Unterscheidungen von Alfred Wagts. Das ist einer der ersten großen Theoretiker, Soziologen des Militärischen. Er war ein Veteran des Ersten Weltkriegs, deutscher Veteran, hoch dekoriert, hat sich aber gegen die Nazis gewendet, ist zur USA geflüchtet und hat ihm mitgeholfen, die US Army aufzubauen und wurde da ein Akademiker. Und er hat immer unterscheidet zwischen Militarism and the Military Way. Und er meint, jeder Staatenverband, der etwas in der Welt zu haben sagt, braucht einen starken. Er war ein Sozialdemokrat auch, das Interessante ist. Er ging von knallharter Wilhelminist, preußischer Aristokrat zu Sozialdemokrat. Und das Interessante an ihm war immer so diese Idee, jeder Staatenverband, jeder Staat, der zu Großmachtstendenzen hingezogen wird, weil es so groß ist und so eine große Wirtschaft hat, braucht ein starkes Militär, muss sich verteidigen können. Aber es kann sehr schnell in der Falle des Militarismus führen, dass man den Militär, wie er jetzt in Russland sieht, als Zweck an sich sieht. Und damit auch sehr traditionsbehaftet wird, das immer seiner Meinung nach führt das auch zu militärischen Strukturen, die sehr ineffizient sind. Aber er glaubte an den Military Way.
Der preußische Weg quasi.
Auf sozialdemokratisch. Das ist sehr faszinierende Figur. Er nahm die preußische Weg und hat ihn versucht zu liberalisieren und zu sozialdemokratisieren. Und zu sagen, seiner Meinung nach war dieser preußische Weg nur möglich, dieser Military Way, diese Idee von Krieg als Wissenschaft, um sehr genaue Ziele zu setzen und alle alte Traditionen müssen dann immer umgekippt werden, wenn sie im Weg stehen, aber nur unter dem Dienst eines demokratischen Gemeinwohls. Und er meinte, der militärische Weg kann nur eher erreicht werden, am effizientesten sein, nur wenn es unter demokratischen Systemen überwacht wird und transparent aufgebaut wird. Das ist für mich eher die militärische Philosophie eigentlich der Bundesrepublik, der inneren Führung. Ne? Und das ist durchaus ein deutsches Contribution, etwas, das die Deutschen mitgeben können, eine gemeinsame europäische militärische Struktur.
Alexander Clarkson, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
An euch, wie immer, der Hinweis www.foreigntimes.de. Da findet ihr alles Weitere, wie Premium-Abos, damit ihr diesen Podcast dann künftig auch hören könnt, wenn er rauskommt und nicht erst, wenn er für die Allgemeinheit freigeschaltet wird und die gleichzeitig noch ein bisschen finanziert. Euch vielen Dank, euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.